Mein Name ist Cordula Borbe. Ich bin Beauftragte gegen Antisemitismus seit Mai diesen Jahres und es nähert sich der 7. Oktober, also 2 Jahre nach dem 7. Oktober 2023. Und ich habe die Möglichkeit, mit meinem Berufspraktikanten Jonathan Martinius zu sprechen über dieses Thema. Und ich freue mich sehr, dass Sie das mit mir machen.
Ja, freut mich, dass ich hier sein kann. Meine Aufgabe ist so ein bisschen, die Fragen heute zu stellen. Also, wenn Sie bereit sind, können wir anfangen.
Ja, die, über die wir uns zuvor ausgetauscht haben. Es ist ein schwieriges Thema, es ist herausfordernd. Und vielleicht geben wir auch an dieser Stelle noch eine Triggerwarnung heraus, für die, die sich mit dem Thema vielleicht auch noch nicht befasst haben. Genau, es wird herausfordernd. Ja, und ich darf Sie gerne einladen, mir Ihre Fragen zu stellen. Ich werde versuchen, sie bestmöglich zu beantworten.
Alles klar, vielen Dank. Meine erste Frage ist relativ augenscheinlich simpel. Was genau ist denn eigentlich am 7. Oktober 2023 passiert?
Genau, ich will versuchen, das bündig zusammenzufassen und nicht zu lang zu werden. An dem jüdischen Feiertag Simchat Torah, also das Freudenfest der Tora, für alle, die sich wenig auskennen im jüdischen Kontext, wurde Israel am 7. Oktober 2023 von 3000 Kämpfern der Terrororganisation Hamas barbarisch angegriffen. Dabei töteten sie 1200 Menschen in verschiedenen Kibbuzim und auf einem Open-Air-Musikfestival im Süden Israels und verschleppten weitere 250 Menschen in den Gazastreifen. 47 Geiseln sind noch immer heute in der Gewalt der Hamas. Von ihnen sollen, so hört und liest man, noch 20 Menschen am Leben sein. Insgesamt kann ich, glaube ich, zusammenfassen, dass es das schlimmste Pogrom an Jüdinnen und Juden seit dem Holocaust war. Sie sind 2023 am 7. Oktober auf dem Land- und Seeweg gekommen. Sie sind mit Paraglidern eingeflogen, haben den Bodentruppen den Weg gewiesen, haben alles niedergeschossen, was sich ihnen in den Weg stellte. In mehr als 20 Kibbuzim drangen die Terroristen ein. Die Gewalt hat das Land ins Mark getroffen. Es ist sozusagen ein Angriff auf Israels Seele, den die Feinde Israels auskosten.
Warum ist es denn so wichtig, auf das alles aufmerksam zu machen?
Es ist vielleicht schon deutlich geworden in dem eben Erzählten. Ich glaube, es ist deshalb besonders wichtig, weil es ein extrem bestialischer Angriff war, der eigentlich für mich kaum in Worte zu fassen ist. Also ich habe lange auch darüber nachgedacht, wie kann ich das in Worte fassen? Wie kann ich es greifbar machen, was nicht greifbar ist? Es ist insbesondere zu schweren und auch systematisch sexualisierten Gewaltverbrechen gekommen. Und die sexuellen Übergriffe und Vergewaltigungen wurden von mehreren Teilnehmern verübt und umfassten auch extrem sadistische Handlungen brutalster und auch demonstrativer Art.
Nachdem wir jetzt wissen, was genau passiert ist, würde mich interessieren, was denn die Folgen des 7. Oktober 2023 waren.
Das ist eine sehr komplexe Frage, die ich versuchen will, wie folgt zu beantworten. Ich glaube, ich fange mal damit an, dass die Zahl antisemitischer Vorfälle in Deutschland im vergangenen Jahr erneut ganz stark angestiegen ist. Also im Jahr 2024 wurden 8.627 Fälle erfasst, was eine Zunahme um 77% bedeutet. Mit dem 7. Oktober 2023 begann deshalb auch in Deutschland, wie in anderen Ländern auch, für viele Jüdinnen und Juden einfach so etwas wie eine neue Zeitrechnung, so könnte man es, glaube ich, sagen. Das heißt, das Leben der Juden und Jüdinnen teilt sich in ein vor dem 7. Oktober 2023 und ein nach dem 7. Oktober 2023. Und das bedeutet, in allen Lebensbereichen kommt es zu antisemitischen Vorfällen. Also ganz besonders auch im persönlichen Nahbereich, am Arbeitsplatz, an der Universität, in der Öffentlichkeit, in Schulen und in den Medien. Für viele Jüdinnen und Juden in Deutschland ist der 7. Oktober ein tiefgreifender Einschnitt, der zugleich eine grundlegende Differenzerfahrung zu nichtjüdischen Deutschen ist. Sie erleben Empathielosigkeit und Entsolidarisierung, Kontaktabbrüche, den Verlust der politischen Heimat, Entfremdung im eigenen Land und zugleich aber auch das Zusammenrücken der Community auf nie dagewesene Art und Weise. Das heißt, es gibt so eine Art Unsicherheitsgefühl von Judinnen und Juden, das ist nochmal angestiegen und die Solidarität in der Gesellschaft, und das können wir, glaube ich, täglich alle merken, ist spürbar gesunken. Für die Hochschulen und die Universitäten bedeutet es für die jüdischen Studierenden und übrigens auch Lehrenden, dass sie sich häufig nicht mehr auf ihren Campus trauen, weil es eben pro-palästinensische Demos gibt oder Protestcamps, die veranstaltet werden. Und so ist das eine Situation der Unsicherheit geworden, der großen Unsicherheit.
Der Konflikt findet ja aktuell vor allem im Gazastreifen statt. Wie ist da der aktuelle Stand?
Ja, das ist kurz auch wirklich herausfordernd zu beantworten, aber auch das will ich gebündelt versuchen. Wir wissen alle, Israel hat seine Bodenoffensive in Gaza stattgestartet. Die Bevölkerung ist auf der Flucht und insgesamt handelt es sich um eine verheerende Situation. Ich glaube, das ist weltweit bekannt. Und es gibt aus militärischer und auch aus politischer Perspektive, könnte man meinen, keine Gründe für diese von Netanyahu gestartete Offensive, da sowohl der Generalstabschef und die Sicherheitsbehörden abgeraten haben. Das ist auch das, was viele wissen und eben einfach nicht verstehen können. Das heißt, diese Bodenoffensive gefährdet zudem das Leben der Geiseln aus Israel. Ich hatte ja gerade gesagt, man geht davon aus, dass 20, im besten Fall noch 24 Menschen leben, soweit ich weiß, alles junge Männer. Und das ist aus humanitärer Perspektive eigentlich nicht nachvollziehbar. Und deswegen ist die Kritik der Bundesregierung und vieler anderer Regierungen weltweit auch irgendwie sehr gut nachvollziehbar. Aber das ist sicherlich auch nicht alles, was es dazu zu sagen gäbe. Aber wir wollen ja das ein bisschen gebündelt versuchen. Und Ihre anderen Fragen will ich auch noch versuchen zu beantworten.
Ja, vielen Dank für den Versuch auf jeden Fall. Es gibt ja sehr viele Begriffe, die im Kontext von diesem Konflikt immer wieder aufkommen. Handelt es sich dabei jetzt um einen Konflikt zwischen Hamas und Israel oder zwischen Palästina und Israel?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich versuche es mal so. Die aktuellen militärischen Auseinandersetzungen im Gazastreifen erfolgen überwiegend zwischen der Hamas, die den Gazastreifen kontrolliert, und den israelischen Streitkräften. Dieser Konflikt ist aber auch Teil des langjährigen israelisch-palästinensischen Konflikts, der mit Fragen von Staatsgründung, Territorium und Menschenrechten zusammenhängt. Ich glaube, es ist wichtig zu betonen, dass viele Palästinenserinnen und Israelis aufbegehren und extrem unter dem andauernden Konflikt leiden. Also das heißt, was wir sehen, ne, das stellt sich durch Nachrichten, Quellen dar oder vielleicht auch, wenn man mal einen vertiefteren Bericht hört. Aber das, was wir viel zu wenig hier in Deutschland, glaube ich, erfahren, ist, wie es der Bevölkerung geht, hier und da. Ja, und wie auch Israelis und PalästinenserInnen aufbegehren und demonstrieren und unter dem andauernden Konflikt eben heftig leiden. Aber wir müssen auch klar haben, die Hamas ist eine Terrororganisation. Zwar 2006 von den PalästinenserInnen gewählt, aber dennoch bekannt dafür, durchaus auch das eigene Volk zu opfern, während Israel die einzige Demokratie in diesem gesamten arabischen Raum ist. Das macht einen erheblichen Unterschied bezüglich der Konsequenzen, wenn Menschen zum Beispiel protestieren, etwas veröffentlichen, eben von ihrer Meinungsfreiheit Gebrauch machen. Das heißt, in Israel existiert diese Meinungsfreiheit, die eben auch durch zahlreiche öffentliche Demonstrationen gegenwärtig ist und sich gegen die Politik von Netanyahu richtet. Und im Gazastreifen wird öffentliche Kritik an der Hamas in der Regel durch Gewalt einfach blutig unterdrückt. Das ist das, was manchmal auch zu hören und zu lesen ist, vielleicht auch manchmal zu wenig, dass Menschen das gar nicht klar ist, dass es sich hier um eine Terrororganisation handelt, die auch gar kein Problem damit hat, ihr eigenes Volk zu opfern.
Was genau hat das alles jetzt mit Antisemitismus zu tun?
Das, was wir in Deutschland wahrscheinlich alle nicht so richtig vermutet hätten, dass es in der Form wieder so extrem auftritt, obwohl es nie abgeklungen ist, ist der extreme Anstieg antisemitischer Straftaten seit dem 7. Oktober. Denn der ist gigantisch. Eine Welle des Hasses mit 8.627 Vorfällen eben allein im letzten Jahr. der Gipfel in Deutschland jüngst in einem Flensburger Geschäft zu sehen, Juden haben hier Hausverbot, ja, wo wir wahrscheinlich gedacht hätten, sowas erleben wir nicht nochmal. Oder eine Jüdin und Mutter von zwei Kindern drückte die Folgen für ihren Alltag vor wenigen Monaten folgendermaßen aus. Alle Strategien im Umgang mit Antisemitismus im Alter, die wir uns überlegt hatten, funktionieren seit dem 7. Oktober 2023 so eben nicht mehr.
Und was genau bedeutet das alles für uns?
Ja, das ist wiederum auch eine sehr komplexe Frage. Da wir in der Hochschule sind, gehe ich erstmal von diesem Kontext aus. Und wenn ich davon ausgehe, dass Sie mit uns, sich und mich und alle Studierenden und Beschäftigten der Hochschulen meinen, dann sind grundsätzlich natürlich viele Bedeutungen möglich. Also das bedeutet, wie informiere ich mich über diesen Konflikt? Wie informiere ich mich über den Antisemitismus in Deutschland? Ich will ihn nicht neu nennen, weil er ist nicht neu, aber er ist in der Quantität neu und besonders bedrohlich. Ich müsste auch fragen, welche Quellen sind eigentlich meine Nachrichtenquellen? Bin ich da sehr einseitig unterwegs oder habe ich viele Nachrichtenquellen? Und vor allem bin ich bereit, auch mal die jüdische Perspektive zu lesen und zu hören? Und wie tue ich das, wenn ich dazu bereit bin? Das heißt für mich auch, wie solidarisiere ich mich mit Lehrenden und Studierenden in Deutschland, die der jüdischen Community angehören? Also aus meiner Beauftragung heraus kann ich sagen, ich gehöre dem Unterstützerkreis des Netzwerks jüdischer Hochschullehrender an, seitdem es gegründet wurde, vor ungefähr anderthalb Jahren. Und es gibt auch die jüdische Studierendenunion Deutschlands. Das wäre auf studentischer Ebene interessant.
Was ich mich noch frage, ist vor allem angesichts der Komplexität und angesichts davon, dass wir letztendlich mehr oder minder eher Außenstehende sind, sollte, muss oder kann man überhaupt Partei ergreifen und wer sollte dazu, wenn denn, dann Stellung nehmen?
Gar nicht so einfach. Letztlich würde ich sagen, das kann natürlich nur jede Person für sich selbst entscheiden. Die wenigsten Personen sind ExpertInnen des Nahostkonflikts, der ja bekanntlicherweise sehr komplex ist und mit der Frage beginnen müsste, wann hat der Konflikt eigentlich begonnen? Ja, viele fangen dann immer mit der Staatsgründung an. Aus meiner Sicht ein großer Fehler. Aber auch 1933 anzufangen, ist vermutlich verkürzt. Also wir müssten uns wirklich fragen, wann fangen wir an? Und welche Rolle übernimmt Deutschland dabei? Und wie ist das Massaker am 7. Oktober 2023 vor dem Hintergrund zu bewerten, dass die Hamas Israel vernichten will? Zu Ihrer Frage, wer sollte, muss und kann dazu Stellung nehmen, würde ich antworten, dass es wichtig ist, Partei zu ergreifen, Stellung zu beziehen. Nämlich dann, immer dann, wenn Menschenrechte missachtet werden, wenn Menschen sich nicht sicher fühlen können. Jetzt hier bei uns in Deutschland und auch nicht in Sicherheit studieren oder lehren können. Seit dem Überfall der Hamas auf Israel hat es an etwa 40% der Hochschulen in Deutschland antisemitische Vorfälle gegeben. Das geht aus einer neuen Befragung hervor. Demnach gab es an 23% der Hochschulen gegen Juden gerichtete Graffiti, Aufkleber oder Plakate und an 10% auch antisemitische Parolen auf Demonstrationen. Vereinzelt kam es zu verbalen oder sogar körperlichen Angriffen auf jüdische Studierende oder zu verbalen Angriffen auf jüdische Lehrende. Das geht aus einer in Berlin vorgestellten Studie der Uni Konstanz zu Antisemitismus an Hochschulen im Auftrag des Bundesforschungsministeriums hervor. Daran haben 94 Mitgliedshochschulen von 271 teilgenommen, die von der Hochschulrektorenkonferenz eben entsprechend beauftragt wurde. Zudem wurden im Dezember 2024 und Januar 2025 fast 1.900 Studierende an deutschen Hochschulen befragt. Also da kann man schon eine Tendenz ableiten. Stellung beziehen erfordert aber auch der eigene moralische Kompass. Gegen Menschenrechtsverletzungen, ganz egal welcher Religion oder Staatsangehörigkeit man zugehörig ist. Und wir sollten erstens klar haben, dass Jüdinnen und Juden mit uns leben und europaweit und weltweit mit uns zusammenleben und dass es zweitens den Nahostkonflikt gibt, den Konflikt zwischen Israel und der Hamas aktuell.
Wir haben jetzt festgestellt, dass es wichtig ist, sich zu positionieren. Wie ist das aber mit der eigenen Meinung? Wie soll, kann muss ich mir die vielleicht auch bilden?
Ja, das kann ich ja sozusagen jetzt aus meiner Funktion heraus beantworten, als Beauftragte und natürlich auch persönlich, auch als Lehrende der sozialen Arbeit. Und da möchte ich sagen, ja, wir müssen uns eine Meinung dazu bilden, da es nicht sein kann, dass Studierende und Lehrende jüdischer Herkunft sich hier bei uns mitten in Deutschland verstecken müssen, ihre Identität verleugnen müssen, sich nicht sicher fühlen können und angefeindet werden. Oder weil Treffpunkte für Menschen aus der jüdischen Community wie ein Hochsicherheitstrakt geschützt werden müssen. Und Avi Primor, ein ehemaliger israelischer Diplomat, hat einmal gesagt, dass Schweigen ein Fehler, ja fast ein Verbrechen selbst ist. Wir, also nicht-jüdische Menschen, dürfen jetzt nicht schweigen oder uns raushalten, weil wir vermeintlich nicht genug wissen oder den Konflikt vielleicht nicht gut genug kennen oder ihn nicht verstehen können. Aber wenn in rot gemalte Davidsterne an Berliner Hauswänden zu sehen sind, alle in Deutschland befindlichen Synagogen und jüdische Einrichtungen, zum Beispiel Kindergärten oder jüdische Schulen, polizeilich geschützt werden müssen, dann, denke ich, müssen wir aufstehen und wirklich schreien.
Wie und wo kann ich mich denn rund um das Thema fundiert weiterbilden?
Ja, da gibt es natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Was ich unbedingt benennen würde, sind Einrichtungen wie RIAS oder OFEC. Also RIAS ist die Meldestelle für antisemitische Taten. OFEC ist die Opferberatungsstelle. Aber natürlich habe ich auch Möglichkeiten, mich zum Beispiel bei der israelischen Gesellschaft, bei der deutsch-israelischen Gesellschaft zu informieren. Ich habe natürlich die Möglichkeit, Nachrichten auf sehr verschiedenen Quellen zu beziehen. Ich glaube, Social Media ist da eher nicht geeignet, weil viel zu tendenziös und viel zu diskriminierend an vielen Stellen. Stattdessen würde ich persönlich lieber empfehlen, mal die Jüdische Allgemeine zu lesen oder die Haaretz, die israelische Tageszeitung. Auch eine Möglichkeit ist, mal auf MenaWatch unterwegs zu sein, der unabhängige Nahost-Think Tank, oder auch UN-Watch, eine 1993 gegründete Nichtregierungsorganisation, die eben auch Aktivitäten und Beschlüsse der UNO kritisch untersucht. Das ist auf jeden Fall spannend, aber vor allem, denke ich, ist es wichtig, insbesondere aus jüdischer Perspektive den Konflikt zu verfolgen.
Wo und wie kann ich mich denn selbst engagieren?
Ja, das gibt es auch hier viele Möglichkeiten. Wenn ich jetzt spezifisch aus studentischer Perspektive schaue, dann ist das natürlich auf jeden Fall der Kontakt zu der Jüdischen Studierendenunion Deutschlands, dass sich da mal es lohnt, auch Vertreter, VertreterInnen einzuladen und sich zu verbünden. Aber auch am 7. Oktober an Mahnwachen teilzunehmen, die ja in mehreren Städten und Regionen angeboten werden. Immerhin sind noch 24 lebende Geiseln in der Gewalt der Hamas. Auch die Menschen, die nicht mehr leben, also auch davon sind eben noch viele in der Gewalt der Hamas, sodass die Leichen gar nicht freigegeben sind. Deswegen ist das mit den Mahnwachen, denke ich, auch eine wichtige Sache. Was man zusätzlich machen kann, ist sich das Magazin Israel im Faktencheck herunterladen und Bücher lesen. Also ich kann Ihnen drei Bücher empfehlen, die ich besonders lehrreich fand. Das ist ja immer auch was sehr Subjektives. Wenn man ein Buch lesen möchte und sich dem Thema erstmal annähern möchte, dann ist es ja mal gut, mit Jugendbüchern anzufangen. Da würde ich mal mit Martin Schäuble beginnen. Die Geschichte der Israelis und Palästinenser, der Nahostkonflikt aus Sicht derer, die ihn erleben. Das ist 2024 rausgekommen. Und ein Buch aus dem gleichen Jahr ist von der israelischen Schriftstellerin Lissi Doron, Wir spielen Alltag. Sie schildert, wie der 7. Oktober in Israel erlebt wurde und lässt uns teilhaben an dem, was sie und ihre Familie erfahren haben und wie das in ihrem Freundeskreis auch sozusagen erlebt wurde. Ein sehr berührendes Buch aus meiner Sicht. Und eins, was mich auch eingeführt hat in den jahrzehntelangen Konflikt, ist das Buch von Ari Shavit, Mein gelobtes Land aus 2015, das sich mit Triumph und der Tragödie Israels befasst und den Konflikt ja, von einem israelischen Journalisten, der das versucht, sehr ausgewogen darzustellen, nochmal beschreibt. Da habe ich sehr, sehr viel gelernt. Aber das ist letztlich alles subjektiv und man muss schauen, wo man ja, selber eben die geeigneten Informationen bekommt. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man dabei vielseitig bleibt und die jüdische Perspektive einnimmt.
Ja, vielen Dank. Zum Abschluss habe ich noch eine Frage. Sie sind ja jetzt seit kurzem die Antisemitismusbeauftragte der Hochschule. Haben Sie noch irgendwas, was Ihnen in dem ganzen Kontext von unserem Gespräch jetzt gerade besonders wichtig ist?
Ja, ich glaube, es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass jetzt die drei Ebenen Prävention, Intervention und Sanktionen, wenn es zu Vorfällen käme, nochmal zu benennen und dazu einzuladen, das auch bekannt zu machen an der Hochschule und eben Studierende wie Lehrende auch darauf hinzuweisen und vielleicht immer mal eben auf meiner Seite vorbeizugehen, digital und zu gucken, was ist da gerade so hochgeladen und was gibt es vielleicht auch Neues. Ja, vielen Dank für Ihr Interesse.
Ja, gerne und danke gleichfalls.
Vielen Dank.